Heute ist der Predigttext Johannes 18, 28 bis Johannes 19, Vers 14. Überschrieben habe ich die Predigt mit deplatziert oder wie kommt ein römischer Prokurator in unser Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus. Über diesen Predigttext gibt es einen Film im Johannesevangelium und den zeigt uns jetzt der Matthias.
Des hohen Priesters Kaiphas zum Palast des Statthalters.
Also jugendfrei ist dieser Film nicht und ab 18 wäre sicher auch. Denn was wir da so lesen in der Bibel und wenn man das dann mal bildlich sieht, das ist schon brutal. Ist dir nicht klar, dass es in meiner Macht steht, dich freizugeben oder dich ans Kreuz nageln zu lassen, der dieses vor 2000 Jahren sagte, haben wir ja gerade gesehen, ließ sich anschließend eine Schale Wasser reichen und wusch demonstrativ seine Hände darin. So entsteht einer der heute noch gebräuchlichen Redensarten, ich wasche meine Hände in Unschuld. Das sagen oft Leute, die jegliche Verantwortung von sich weisen oder ihre Mitschuld leugnen, wenn etwas falsch gegangen ist. Wer mit dem Antrag auf Errichtung einer Markise über der Terrasse oder einem besonders hohen Gebäude, Geräteschuppen am Gartenzaun, auf der Behörde von einem Zimmer zum anderen geschickt wird, der sagt danach, ich bin von Pontius zu Pilatus geschickt worden. Manche Leute geht es auch im Krankenhaus so, wenn sie zum Beispiel einen Termin für irgendwas wollen. Habe ich schon gehört. An jedem Sonntagmorgen bekennen Millionen von Christen auf der Welt im Credo, also unserem Glaubensbekenntnis, das Wichtigste des Glaubens in nur drei Sätzen und erwähnen dabei den Namen eines römischen Beamten. Wie kommt der Kerl also in unser Glaubensbekenntnis? Wie der Hund in die gute Stube, sagt der berühmte Theologe Karl Barth einmal. Ist halt einfach so reingerutscht. Einzelnamen haben doch nichts in Verfassungstexten zu suchen. Es wäre das Gleiche, wenn im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, besonders die von Adenauer und Kohl oder sonst irgendjemand. Die Erwähnung von Pilatus im Glaubensbekenntnis macht deutlich, dass es beim Leiden und Sterben Jesu Christi dass es sich um ein weltgeschichtliches Ereignis handelt, um ein konkretes historisches Ereignis, das damit eingeordnet wird in die Zeitumstände. Jesus ist nicht einfach eine mythologische Gestalt, sondern ein realer Mensch, ein kritischer Prophet, mit dem sich die Mächtigen seiner Zeit auseinandersetzen mussten. Vielleicht kommt Pilatus auch deshalb ins Glaubensbekenntnis, weil dieser Mann Pontius Pilatus ein tragisches Opfer seiner eigenen Entscheidungsschwäche wurde. Ein Gescheiterter, ein Unentschlossener. Im krassen Gegenteil zu Pontius Pilatus ist der willensstarke Jesus, der bis in den Tod hinein an seiner Mission festhielt. Großvater Pontius Aquila war einer der Mitverschwörer gegen Julius Caesar. Der heimische Bauernhof in Süditalien ist hoch verschuldet und so ist Pilatus froh, als er im Winter 27-28 unserer Zeitrechnung von dort wegkommt. Die Familie von Pontius Pilatus ist mit dem Chef der Leibgarde des Kaisers befreundet, dem General Sejanus. Der, so sagt man, hat Ambitionen auf die Thronfolge. Immerhin der amtierende Kaiser Tiberius ist schon über 70 Jahre alt. Sejanus besetzt daher seine Außenposten mit seinen Freunden. Er ist ein eiskalter Antisemit, der die Juden hasst und hofft, dass sein Schützling Pontius Pilatus in Caesarea zu einem scharfen Hund wird. Kaiser Tiberius, der amtierende Kaiser, weiß, wir haben in Palästina nur 2500 Legionäre stehen, ein Krieg oder Aufstand könnten wir gar nicht gewinnen. Außerdem, die Staatskasse ist klamm und Steuern kassiert man am besten von lebendigen Untertanen. Also eine weiche Linie fahren, junger Prokurator. Gestehe größtmögliche kulturelle und religiöse Eigenständigkeit zu. Komm ihnen so weit wie möglich entgegen. Nur das Lus Gladii, das Recht zur Vollstreckung der Todesstrafe, das bleibt natürlich in unserer Hand. Mit diesen doch sehr unterschiedlichen Vorgaben und Erwartungen im Gepäck kommen Pontius Pilatus und seine Frau Procura im Sommer 27 in Caesarea an. Sie erleben dort 4 schöne Jahre. Da wird zu Hause in Rom General Sejanus mitten aus einer Senatsversammlung verhaftet, der Verschwörung gegen Tiberius überführt und wenige Tage später am 18. Oktober 31 enthauptet. Der greise Tiberius hatte wohl das Stuhlsägen gehört. Nun rollt eine Säuberungswelle durch das gesamte Römische Reich. Alle Günstlinge des Putschgenerals sind verdächtig. Pilatus hat Angst um sein Leben. Nur durch eine absolut pro-jüdische Politik kann er sich beim Kaiser lieb Kind machen und seine Karriere und sein Leben schützen. Der regionale König Herodes hat aus einer Partylaune heraus vor kurzer Zeit den populären Johannes den Täufer im Gefängnis enthaupten lassen. Jeder zivilisierte Mensch ist entsetzt, was für ein Idiot. So ein Dummkopf, sowas passiert mir nicht. In den frühen Morgenstunden wurde Jesus vom Haus des hohen Priesters Kaiphas zum Palast des Statthalters geführt. Die Juden selbst betraten dieses Gebäude nicht, denn sie wollten nicht unrein werden. Dann hätten sie das Passamahl nicht essen dürfen. Deshalb ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte: Welche Anklage habt ihr gegen diesen Mann? Was hat er getan? Sie antworteten: Wenn es kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Dann nehmt ihn doch und verurteilt ihn selber. Cleverer Schachzug. Problem delegiert, Problem gelöst. Kulturelle Eigenständigkeit zugestehen und so weit wie möglich auf sie zukommen, war die Order aus Rom. Aber wir dürfen niemand verurteilen, wandten sie ein. Grinsend spielen die Hohepriester den Ball zurück. Die Römer haben sich doch das Lus Gladii vorbehalten. Wir dürfen das nicht. Pilatus kam nun in den Gerichtssaal zurück, ließ Jesus vorführen und fragte: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben das andere über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Fragte Pilatus. Die führenden Männer deines eigenen Volkes und die obersten Priester haben dich hergebracht, damit ich über dich urteile. Was also hast du zu sagen? Jesus antwortete: Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn ich ein weltlicher Herrscher wäre, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Aua! Vor meinem geistigen Auge sehe ich einen Pilatus, der zusammenklappt, als hätte ihn jemand in die Magengrube getreten. Aua! Würden meine Diener auch für mich kämpfen, wenn morgen die Schergen aus Rom kommen, um mich abzuführen als einen der Sejanus-Schützlinge und mich liquidieren? Da fragte ihn Pontius Pilatus: Denn bist du ein König? Jesus antwortete: Ja, du hast recht, ich bin ein König. Und dazu bin ich Mensch geworden und in die Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer sie von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Wahrheit? Was ist das überhaupt? Erwiderte Pilatus. Sein spöttisches Achselzucken kann aber nicht verbergen, dass er sich sehr getroffen fühlt. Er ist Politiker. Jeden Tag muss er die Wahrheit vorteilhaft frisieren, die Fakten aufhübschen, vorsichtig taktieren, muss gut überlegen, wem er was sagt und wem er was gesagt hat. Und jetzt kommt dieser Wanderprediger und er redet von Wahrheit wie von frischer Bergluft, von einem frischen Quellwasser. Jesus hat eine Klarheit und eine Entschiedenheit, eine geradezu naiv frontale Art, davon zu sprechen. Interessanterweise beginnt der nächste Satz des strammen römischen Verwaltungsjuristen nicht mit einem Paragraphenzitat, sondern er verwendet ich. Nach diesen Worten ging er zu den Juden hinaus und sagte, ich finde keine Schuld an ihm. Pilatus ist in einem Dilemma. Was die hohen Priester da ihm Jesus vorwerfen, ist überhaupt nicht justiziabel, jedenfalls nach römischem Recht. Wenn ich ein Todesurteil fälle, denkt sich Pilatus, beuge ich römisches Recht und gehe auf den Knien vor der Lynchjustiz und dem Mob auf der Straße. Fälle ich kein Urteil und lasse Jesus frei, dann ist hier gleich die Hölle los. Ein wütender Mob vor dem Amtssitz, Sicherheitskräfte prügeln die Volksmassen zurück, es gibt Verletzte oder womöglich Tote. Und übermorgen ist die Nachricht in Rom. Und was passiert dann? Dankeschön. Also fällt ihm wieder ein, wie er wieder nicht entscheiden muss. Gestehe ihnen größtmögliche kulturelle Eigenständigkeit zu. Komme ihnen so weit wie möglich entgegen. Soll ich euch den König der Juden freilassen? Aber sie schrien, nein, nicht den, sondern Barabbas, den Räuber. Ich wusste es, denkt Pilatus. Ich werde noch wahnsinnig. Die wollen tatsächlich Blut sehen und nehmen dafür einen frei herumlaufenden Verbrecher in Kauf. Da befahl Pilatus, Jesus abzuführen und ihn auszupeitschen. Die Soldaten flochten ihm eine Krone aus Dornenzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Dann hängten sie ihm einen purpurroten Mantel um, stellten ihn vor sich hin und spotteten. Es lebe der König der Juden. Dann schlugen sie ihm ins Gesicht. Wem nichts einfällt, dem fällt Gewalt ein. Vielleicht, so hat Pilatus kalkuliert, vielleicht, wenn er ein Gott ist, dann entschwebt er in diesem Moment zauberhaft in den Himmel und die Folterknechte fallen tot um. Sollte er ein Mensch sein, dann bringt die Folter vielleicht irgendein gerichtsverwertbares Geständnis aus ihm heraus. Beides passiert aber nicht. Und Pilatus sieht ein, dieser Jesus hat sich entschieden. Er ist entschlossen, in den Tod zu gehen. Dieser Jesus glaubt an das, was er sagt und tut, was er glaubt. Pilatus ging erneut zu den Juden hinaus und sagte, hört zu, ich will ihn euch noch einmal vorführen, damit er erkennt, dass er unschuldig ist. Dann kam Jesus heraus. Er trug die Dornenkrone und den roten Mantel. Pilatus fordert die Menge auf. Seht euch an, was für ein Mensch. Kaum aber hatten die obersten Priester und die Menge der Tempelwache Jesus entdeckt, fingen sie an zu schreien, ans Kreuz mit ihm. Darauf rief Pilatus, dann nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn. Ich bin überzeugt, dass er unschuldig ist. Die Juden entgegneten ihm, wir haben ein Gesetz und wir halten uns und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich als Gott ausgegeben. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging wieder in den Palast zurück und fragte Jesus, woher kommst du? Doch Jesus gab keine Antwort. Redest du nicht mehr mit mir? Fragte Pilatus. Ist dir nicht klar, dass es in meiner Macht steht, dich freizugeben oder ans Kreuz zu nageln? Jetzt antwortete Petrus. Jesus, okay. Ihr seid immerhin noch wach, ne? Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben worden wäre. Deshalb hat der größere Schuld auf sich geladen, der mich an dich ausgeliefert hat. Dann versuchte Pilatus noch einmal, Petrus, Jesus freizubekommen. Aber die Juden schrien: Wenn du den laufen lässt, bist du des Kaisers Freund nicht mehr, denn er hat sich selbst zum König gemacht und lehnt sich gegen den Kaiser auf. Wenn du den laufen lässt, bist du kein Freund des Kaisers mehr. Das ist das zweite Mal, wo Pilatus innerlich zusammenklappt wie ein Messer. Aua, auch das hat gesessen. Er hat Angst um sein Leben. Die Aussage, kein Freund des Kaisers mehr zu sein, trifft ihn bis ins Mark. Es wäre sein sicherer Tod. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus vorführen an die Stelle, die man Steinpflaster nennt, auf Hebräisch Gabbata. Er selbst setzte sich dort auf den Richterstuhl. Es war um die Mittagszeit am Tag des Passafestes, wo alle mit den Vorbereitungen beschäftigt waren. Klammer auf, in der Zeit wurden die Passalämmer geschlachtet. Pilatus sagte zu den Juden: Hier ist euer König. Im Matthäusevangelium Kapitel 27, im Vers 24 steht: Als Pilatus sah, dass er so nichts erreichte und der Tumult immer größer wurde, ließ er sich eine Schüssel Wasser geben. Für alle sichtbar wusch er sich die Hände und sagte: Ich bin nicht schuld daran, wenn das Blut dieses Menschen vergossen wird. Die Verantwortung dafür tragt ihr. Im Johannesevangelium heißt es weiter: Weg mit ihm, brüllten sie, ans Kreuz mit ihm. Soll ich wirklich euren König kreuzigen? Fragte Pilatus. Die obersten Priester riefen: Wir haben keinen König, nur den Kaiser. Pilatus kapituliert. Macht doch, was ihr wollt. Das Recht resigniert vor der Lynchjustiz, weil nicht entschieden wurde, nur ängstlich herumgeeiert. Was hat das mit uns zu tun? Wir sind heute, Stand 4. April 2025, aufgefordert, uns zu entscheiden, ob wir dieses Sterben von Jesus für uns in Anspruch nehmen. Wollen wir darauf vertrauen, dass Jesus absichtsvoll, willentlich in den Tod gegangen ist, nicht als tragischer Tod eines verkannten Genies, sondern als sich absichtsvoll und willentlich hingegeben haben für dich und für mich? Warum? Um Sünde zu tilgen, um Sünde und Schuld zu sühnen, um sie stellvertretend zu übernehmen. Warum hat er das getan? Damit die tödliche Folgen aus Fehlern und Versäumnissen, Unzulässigkeiten und Bösartigkeiten, unsere Tatsünden, die wir aktiv begangen haben, oder unsere Unterlassungssünden, also das, was wir hätten machen sollen und nicht getan haben, gesühnt wird. Für all das sollen nicht uns die tödlichen Folgen treffen, sondern er hat schon die Schuld auf sich genommen. Ob wir diese Bezahlung, diesen Freispruch, diese Rechtfertigung für uns persönlich in Anspruch nehmen, muss jeder für sich entscheiden. Da kann man nicht sagen, sehen wir mal oder schauen wir mal, wie es der Herr Beckenbauer immer wieder gesagt hat. Ein bisschen schwanger geht auch nicht. Das entscheidet jeder für sich persönlich. Und zwar entscheidest du das so klar und eindeutig in deinem Kopf und in deinem Herzen, wie du dich nachher entscheiden kannst, das Abendmahl zu nehmen oder nicht. Mit dem Bekenntnis zu Jesus entscheidest du dich und entscheidest du über Sinn und Ziel und Format und Gewicht deines weiteren Lebens. Entscheidungsschwäche, zögerliches Handeln, Herumgeeiere, woher kommt das eigentlich? Aus Angst, Fehlern zu machen? Aus Angst, Verantwortung zu tragen? Die sozialen Medien, das Fernsehen und Internet suggerieren uns, dass wir dauernd perfekt sein müssen, dass alles auf Anhieb klappen muss. Und in einem Film sieht es ja auch ganz gut aus. Bloß bis eine Filmszene steht, dass sie perfekt aussehen, gibt es mindestens 5 Klappen. Also 5-mal wird es wiederholt. Ich muss mich für meine Taten verantworten. Ich muss verantworten, also Antwort geben. Ich bin rechenschaftsschuldig meiner Frau gegenüber, meinen Töchtern gegenüber. Ich bin rechenschaftspflichtig meinen Kollegen, meinem Chef gegenüber, den Kunden, den Lieferanten, den Partnern der Firma, warum ich das so und nicht anders gemacht habe. Ich bin rechenschaftspflichtig. Wenn wir aber diese Autoritätsleiter ganz nach oben gehen, wenn wir den Höchsten und die letzte Autorität ansehen, vor der wir uns verantworten müssen, wer kommt dann über allem? Gott. Und der hat sich entschieden. Gott ist nicht ein lauernder Juryvorsitzender am Spielfeldrand, der Punktabzug notiert, wenn du einen Fehler gemacht hast. Die höchste Autorität im Universum hat sich entschieden für dich und für mich, ehe du im Mutterleib bereitet wurdest. Gibt es eine Religion, eine Ideologie, eine Philosophie, ein Gedankengebäude mit so viel Bejahung und mehr Zuwendung zu einer Person, als Gott das uns zugesagt hat? Wir sind ein Wunschkind und wir wären es selbst dann, wenn deine Eltern wenn du deinen Eltern oder sonst jemand ungelegen gekommen wärest. Also die höchste Autorität hat sich für dich und für mich entschieden. Pilatus schreibt, Paulus schreibt, weder Hohes noch Tiefes, nicht Tod noch Leben können uns trennen von der Liebe Gottes. Die höchstrichterliche Instanz des Universums ist bei euch. 208 Sekunden. Was dauert 208 Sekunden? 7,4 Kilometer auf der Autobahn bei Tempo 100, die 4x100 Meter Lagenstaffel der Schwimmweltmeisterschaft 2009 in Rom, damals Europarekord, zu Fuß von der U-Bahn-Station Bundestag bis zum Bundeskanzleramt, die Rede von Charlie Chaplin am Ende des Films Der große Diktator 1943. 208 Sekunden. Am 15. Januar 2009 um 15.26 Uhr Ortszeit hob der American Airways Flug 1559 mit dem Ziel Seattle im Bundesstaat Washington von der Startbahn 04 im LaGuardia Airport in New York ab. An Bord der Maschine waren 150 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Flugkapitän und Pilot Monitoring war Chesley Sully Sauenberger. Erster Offizier und Pilot Flying auf diesem Flug war Jeffrey P. Skiles. In einer Flughöhe von ca. 3000 Fuß oder 975 Metern, also mitten im Steigflug, schlug ein Schwarm Kanada-Wildgänse in die 2 Turbinen des Airbus 320 von Flug 1549 ein. Beide Turbinen fallen aus. Beide Turbinen, das heißt bei diesem Flieger alle. Und das ist blöd. Bis zur Notwasserung auf dem Hudson River blieben den Piloten 208 Sekunden. Die Notlandung eines Flugzeugs mitten in den Fluten des Hudson vor der Skyline Manhattans 1,6 Kilometer Luftlinie vom Times Square entfernt. Alle 155 Passagiere überleben. Bekannt wurde dieser Flug durch das Wunder von Hudson. Die Jungs von der NTSB, also von der Flugunfalluntersuchungsstelle der Vereinigten Staaten, sprechen selten vom Wunder, aber hier sagen auch die das Wunder vom Hudson. Das Wichtigste, was in diesen 208 Sekunden passierte, es wurden Entscheidungen getroffen. In einem Flugzeug kann es zu heiklen Situationen kommen. Es kann keine Notbremse gezogen werden. Ein Pilot kann auch nicht einfach sagen, ich fahre schnell mal rechts ran. Einmal darüber schlafen, am nächsten Tag können wir auch noch entscheiden. Das gibt es im Flugzeug nicht. Langes Überlegen kann Leben kosten, zu schnelles, unüberlegtes Handeln auch. Schnelle Entscheidungen und sicheres Handeln ist gefragt. Zögern kann lebensbedrohlich und tödlich sein. Auch wenn sich eine Entscheidung später als falsch herausstellt, gilt in der Luftfahrt, keine Entscheidung zu fällen ist keine Option. Und ob diese Entscheidung richtig oder falsch ist, wissen wir meist erst im Nachhinein. Bestes Beispiel ist eben dafür das erwähnte Wunder vom Hudson River. Als sich Captain Chesley Sully Sullenberger entgegen allen Best Practices, also der besten Art, ein Problem zu lösen, für eine Landung auf dem Hudson River entschieden hat, was sich im Nachhinein auch als die einzige Option erwiesen hat. Rasche Entscheidungen fällen zu können, ist auch für uns im Alltag notwendig. Die Gefahr, dass wir uns in Kleinigkeiten ablenken lassen, ist im Alltag groß. In der Wissenschaft spricht man hier von sogenannten canned decisions, also eingedosten Entscheidungen. Sie sind nichts anderes als vorgefertigte Entscheidungsmuster, die jederzeit abrufbar bereitstehen. In der Luftfahrtsprache nennt man das Memory Items, oder? Genau. Die werden regelmäßig trainiert. In einem Notfall habe ich keine Zeit zu entscheiden, aber ich kann auf diese Memory Items zurückgreifen. Ich weiß sofort, was ich zu tun habe. Auch wir haben Memory Items, nämlich beim Autofahren. Wenn jemand vor mir plötzlich bremst, trete ich auch auf die Bremse und muss nicht zuerst mal überlegen, was tue ich jetzt? Das hast du trainiert. Was können wir in Entscheidungssituationen tun? Den guten Menschenverstand, ihr Lieben, ist auch eine Gabe Gottes. Ernsthaft, wir haben ihn nicht versehentlich bekommen. Und für uns Baptisten gilt, bei uns ist der Kopf auch mitgetauft. Wie können wir diese Memory Items eigentlich regelmäßig trainieren? Wie können wir als Christen sichere Entscheidungen treffen? Mach mal das nächste Bild. Jawohl, genau. Die dem What would Jesus do entsprechen, was würde Jesus tun? Im Blickkontakt mit Jesus bleiben, die Verbindung zu ihm nicht abreißen lassen. Lest mal Psalm 32, Vers 11 durch. Da steht es drin. Wie mache ich das? Das könnte einen Abend füllen und noch drei Predigten. Aber es wäre vielleicht sinnvoll, sich zu überlegen, welche Entscheidungsmuster habe ich im Kopf? Wie kann ich entscheiden, was Jesus tun würde? Ist mir das klar in vielen Situationen, wenn ich nicht viel Zeit habe, nachzudenken? Ich habe euch hier vorne so ein paar Memory Items hingelegt. Die sind aus dem Glaubenszentrum. Was bin ich in Gott? Das ist zum Beispiel sowas, was man sich immer wieder revidieren kann. Vielleicht ist es auch mal sinnvoll, sich mit Geschwistern aus der Gemeinde zusammenzusetzen und sich zu überlegen, was tust du eigentlich in der Situation oder wie reagierst du darauf? Es gibt irgendwann hier auch noch Kurse zu dem Thema. Manchmal hilft es schon, wenn man zwischen, dass mich jemand angreift und ich reagiere, nur die Dicke eines DIN A4-Blatts dazu dazwischen bringt. Einfach mal die Klappe halten, ausatmen und dann erst reagieren. Habe ich kurz Zeit nachzudenken? Habe ich kurz Zeit zu beten und zu sagen, Gott, was tue ich jetzt? Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass du dich entscheidest, dass du Entscheidungen triffst, dass du zu deinen Entscheidungen stehst im Wissen, die höchste Autorität hat sich längst für dich entschieden. Genau. Amen. Wollt ihr noch wissen, was aus Pontius Pilatus und Prokura geworden ist? Im Jahr 37 nach Christus werden sie nach Rom zurückbeordert. Tiberius ist tot, der Geisteskranke. Caligula ist neuer Kaiser. Normalerweise müsste ein erfolgreicher Prokurator aus der Provinz jetzt Senator in Rom werden, wird er aber nicht. Historiker fragen sich, warum hat er keine Karriere gemacht? Kirchenvater Origenes schreibt in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium, weil seine Frau Procula bei der Predigt des Petrus im Hause des Cornelius dabei war. Bibelkenner wissen sofort, Apostelgeschichte 10. Petrus hat im Hause eines römischen Hauptmanns gepredigt. Auch andere Militärs und Angehörige waren dabei. Hier habe sich die Frau des Pilatus bekehrt. Mit einer Christin als Frau kann man eben keine Karriere machen im damaligen Rom. Dass sie Christin geworden sei, bestätigt die äthiopisch-koptische Kirche. Sie begeht am 25. Juni den Feiertag zu Ehren von Procula. Kaiser Caligula hat dann später den alternden Pontius Pilatus in eine Provinz abgeschoben, die aus damaliger Sicht wirklich zum kalten Arsch der Welt gehörte. Nach Helvetien in die Schweiz. Der Legende nach soll sich Pilatus dort mit Selbstmord auf einem Berg geendet sein, weshalb der höchste Berg im Kanton Luzern Pilatus heißt. Machst du jetzt die nächste Folie? Ich habe euch hier jetzt nochmal zusammengestellt, ein paar Fragen und da haben wir jetzt Zeit dazu. Das waren jetzt 208 Sekunden. Wir feiern jetzt Abendmahl und ich bitte die Abendmahlshelfer, nach vorne zu kommen.